Ja, schönen guten Morgen, Gemeinde Neumarkt. Ich bin immer wieder froh, hier zu sein. Und natürlich habe ich mit manchen mehr Geschichte als mit anderen. Einige neue Gesichter sind immer dabei. Aber bei einigen denke ich oft noch an die Zeit, die wir hatten, ob es die ersten Bibelstunden waren oder ob es das Gespräch war beim Autokauf hier mit Konrad oder was es auch immer war. Es ist immer schön, euch zu sehen. Euren Otto, den guten Lehrer. Ja. Mächtige Pflanzen und Säulen des Tempels. Das ist das Thema der heutigen Predigt. Dieser Text kommt aus Psalm 144, 12. Unsere Söhne seien wie Pflanzen, hochgewachsen in ihrer Jugend, unsere Töchter wie Säulen geschnitzt für Paläste. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es dann wie Sprösslinge oder wie mächtige Eichen, wie mächtige Pflanzen. Ja, es geht heute um Erziehung und Bildung. Und ich denke, wir alle wissen, dass jede Nation, jede Stadt, jede Familie möchte gut ausgebildete Leute haben. Denn Bildung ist das Kapital der Gesellschaft und jeder Firma und auch natürlich jeder Gemeinde, auch der Adventgemeinde. Und wir haben zwar kaum Analphabeten in unserem Land, die meisten können lesen und schreiben natürlich, aber wir haben viele Analphabeten bezüglich Gotteserkenntnis. Also wenn ich die jungen Leute hier fragen würde, die in die Schule gehen, wer von den jungen Leuten auch glaubt, der in der Schule ist, seine Mitkommilitonen, kaum einer. Sollen sie leben wie die Heiden, unsere Kinder, die weder wahren Lebenssinn noch edle Werte und Ziele im Leben haben? Warum verlassen viele Jugendliche die Gemeinde? Halten sie die Spannung als junge Pflanzen aus? Hier das christliche Elternhaus und dort die säkulare Schule mit unchristlichen Praktiken. Vorhin hatten wir noch was von Halloween gehört. Halten Sie das aus? Eines Tages müssen Sie es aushalten, aber halten Sie es als Kinder aus? Gott hat uns die Erziehung der Kinder anvertraut und dafür gibt er uns ja die Verantwortung. Sprüche 22, 6. Gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll, so wird er davon weichen, nein, nicht weichen, wenn er alt wird. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Gesellschaft hat sich doch in den letzten 10, 15, 20 Jahren dramatisch verändert. In Bezug auf Erziehung, in Bezug auf Werte und Familie. Was hat sich verändert? Die klassische Familie Vater, Mutter, Kind, sagt man, ist ein Auslaufmodell. Wir haben ja mehr Patchwork-Familien. Also mal hat man den Partner und dann hat man mal den anderen und dann hat man einen ganz anderen. Dann haben wir immer mehr Alleinerziehende in unserer Gesellschaft. Übrigens, über 20% der Kinder leben bei Alleinerziehenden. Wir haben die sogenannte Ehe für alle mittlerweile, gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Nach dem Motto Gender Agenda, wir brauchen die sexuelle Revolution heute. Und politisch korrekt sagt man nicht mehr Vater und Mutter, sondern Elternteil. Ja, der biblische Begriff von Ehebruch ist out, Selbstverwirklichung ist angesagt und erzogen wird man entweder irgendwo in Kindergärten oder Kinderhorten oder vom Fernseher. Also wir haben viele digitale Erzieher mittlerweile. Das ist so, was wir erleben, nicht wahr, in den letzten Jahren. Was sind die Konsequenzen für unsere Kinder, die aufwachsen in dieser Umgebung? Das humanistische Menschenbild wird geprägt. Das ist das Erste. Was das ist, komme ich gleich darauf. Wir haben viele Erzieher, also ein Kind durchlebt Schmerz, Trennung, weil ein neuer Vater oder eine neue Mutter da ist. Akzeptanzprobleme, seelische Wunden, immer mehr psychische Probleme bei den Kindern. Wir haben oder wir erleben eine stärkere Einflussnahme des Staates. Der Staat sagt, gib mir deine Kinder, ich erziehe sie. Kindergärten, Kinderhorte, Tagesschulen und so weiter. Wir haben eine Vereinsamung in der Gesellschaft. Ist ja interessant, wenn es Bedarf an Wohnungen und Häusern gibt, dann schreiben unsere Architektenblätter, über 40% sind Singlehaushalte. In manchen Städten 50, 55, 60% Singlehaushalte. Ja, die Bindungsunfähigkeit nimmt zu. Also ich binde mich an einen Partner mein Leben lang. Naja, das muss ja nicht sein. Das nimmt auch ab. Und wir haben rebellierende Kinder mit Gewalt an Schulen. Wir erleben die Auflösung der klassischen Familie. Die Tendenz natürlich ist da. Und wenn die Familie sich auflöst, dann löst sich auch die Gesellschaft auf. Ja, aber wir als Christen haben ja eine Antwort darauf. Im Gegensatz zum humanistischen Menschenbild, was ist das humanistische Menschenbild? Kurz vor. Der Mensch ist im Grundsatz gut. Er entwickelt sich selbst nach seinen eigenen Wertvorstellungen und er hat nur sich selbst Rechenschaft abzugeben. Fertig. Das ist das humanistische Menschenbild. Aber wir als Christen haben ein biblisches Menschenbild. Was ist denn das biblische Menschenbild? Ja, interessant. Wir haben ein Wesen im Widerspruch, nenne ich es mal. Ja? Der eine Theologe hat es sehr schön ausgedrückt, ein Wesen im Widerspruch. Wieso? Auf der einen Seite haben wir den Adel des Menschen. Nicht wahr? Die Bibel spricht vom Adel des Menschen, weil er Gottes Ebenbildlichkeit hat. Gott hat den Menschen als sein Ebenbild geschaffen. Der Mensch soll sozusagen Gottes Gegenüber auf der Erde sein. Letztlich begründet sich von dieser Aussage her auch die Forderung, dass Selbstständigkeit und Mündigkeit Ziel der Erziehung sein muss. Selbstständigkeit nicht im Sinne vollkommener Autonomie, sondern im Sinn der Verantwortlichkeit gegenüber Gott und gegenüber dem Schöpfer und seinen Mitgeschöpfen. Aber dann haben wir auch die Sündhaftigkeit des Menschen. Warum? Es darf nicht übersehen werden, dass der Mensch ein gefallenes Wesen ist. Die moderne Erziehung krankt gerade daran, dass sie genau das nicht erkennt. Und da setzt Gott an und sagt, ich habe eine gute Nachricht für euch. Das ist des Menschen Problem. Aber es gibt eine Möglichkeit einer radikalen Umkehr und Hinwendung zu Christus. Man nennt es Bekehrung. Was sagt der Herr Jesus, was will er mit uns machen? Folgendes, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Gott hat eine Lösung für unser Problem. Die Welt da draußen hat keine Lösung für das Problem. Auch nicht für das humanistische Menschenbild. Aber Gott hat eins. Und das ist das Ziel unserer Erziehung, ein neues Herz. Dies ist die Schule, durch die jeder Mensch von uns gehen muss. Wir leben auf einer gefallenen Welt, wir haben eine gefallene Natur und wir bedürfen einer Neuausrichtung, einer neuen Orientierung. Und wir haben in der Bibel Beispiele, viele Beispiele dafür, dass das möglich ist, dass es gut ist und dass es notwendig ist. Und ein Beispiel lesen wir heute in Hebräer 11, 23 bis 27. Da müssen wir die Bibel aufschlagen. Hebräer 11, 13 bis Kapitel 11, 23 bis 27. Und da steht die Überschrift in meiner Schlachterbibel, der Glaubensweg des Mose. Hebräer 11, 23. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern 3 Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war. Und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Bis hierher. Mose. Ihr wisst, wir haben eine neue Schule eröffnet, die heißt Mose-Schule, genau. Und deswegen auch hier das Beispiel Mose, der Glaubensweg des Mose. Wie kommt ein Mensch dazu, Mose, zu so einer Ausbildung, zu so einem Werdegang, zu so einem Charakter, zu so einem Glauben? Was war er denn? Verfasser und Autor von mindestens 5 Büchern, eigentlich mehr, nicht wahr? Wahrscheinlich den Hiob. Und wenn wir an die Psalmen denken, hier und da kommt noch was vor. Dann anerkannter Führer eines Volkes, Richter, Priester, Ehemann, Vater, Prophet, Berater, mutiger Kämpfer und zugleich einer der gläubigsten und sanftmütigsten Menschen, die je auf der Erde gelebt haben. So heißt es in 4. Mose 12,3. Was war seine Erziehung und Bildung? Wir werden später noch ein paar Teile seines Lebens betrachten. Was war seine Bildung? Aber fragen wir uns noch mal ganz kurz, was ist überhaupt Bildung? Wie sieht es bei uns in unseren Schulen in Deutschland aus? Der Urvater der Bildung, das werden die Lehrer wissen unter uns, ist der Wilhelm von Humboldt. Hier ist dieser nette Herr, hier unten rechts, der auf der Schwelle zwischen dem 18. und 19. Jahrhundert die wohl weitreichendste Bildungsreform des deutschen Sprachraumes durchführte. Von Humboldt definierte Bildung ist die Anerregung aller Kräfte des Menschen, damit diese sich über die Aneignung der Welt entfalten und zu einer sich selbst bestimmenden Individualität und Persönlichkeit führen. Das ist eine schöne, aber eine humanistische Definition und Denkweise. Wohin entwickelt sich denn eine Persönlichkeit, wenn sie Gott, seinen Schöpfer und Erlöser gar nicht kennt? Wenn der Mensch gar nicht seine Erlösungsbedürftigkeit spürt? Wir sehen ja das traurige Resultat täglich auf dieser Welt. Was sagt die Bibel über Erziehung? Lesen wir mal die Bibel. 5. Mose 8, 5 und 6, da heißt es, so erkenne nun in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht und bewahre die Gebote des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest. Also was steht da? Erkenne, bewahre, wandle, fürchte. Also unterstelle dich einer höheren Macht, deinem Schöpfer und deinem Gott. Das ist die Erziehung, die Gott uns sagt. Nächster Text, 5. Mose 11, 18. So nehmt euch nun diese meine Worte zu Herzen, all das, was Gott gesagt hat, und in eure Seele, und so bindet sie zum Zeichen auf eure Hand, und sie sollen zum Erinnerungszeichen über euren Augen sein. Und ihr sollt sie euren Kindern lehren, indem ihr davon redet, wenn ihr mal Lust habt. Und nur ab und zu am Sabbat vielleicht morgen, oder? Steht es da? Ach, meine Güte, da steht ja was anderes. Wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Wege gehst, wenn du dich niederlegst oder wenn du aufstehst, schreibe sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore, damit du und deine Kinder lange leben in dem Land. Das ist Erziehung im biblischen Sinne. Sprich darüber täglich mit der Familie, mit den Kindern, wo du bist. Und deine Pfosten deines Hauses, was sind denn deine Pfosten deines Hauses? Dein Eingang, sagen wir immer, gerade als Architekten, ist die Visitenkarte des Hauses. Da siehst du schon, wo du hinkommst. Hängt da ein Halloween-Zeichen da oder was hängt da drauf? Oder ist es sauber, ordentlich, klar, einladend? Worte Gottes zu Herzen nehmen, erinnern, Kinder lehren und umfassend. Das ist das Lebensmotto und Lehrmotto, das wir haben sollen, damit du lange lebst. Wie lange? Ewig lebst. Ewig lebst. Eden, das war die Modellschule. Das von Gott am Anfang eingeführte Erziehungskonzept war der Garten Eden. Der Garten Eden war das Klassenzimmer, die Natur, das Lehrbuch, der Schöpfer, der Lehrer und die ersten Menschen, die Schüler. Das wäre was für uns, für unsere heutigen Kinder, nicht wahr? Eines Tages wird es wieder sein. Aber die öffentlichen Schulen, die säkularen Schulen, die staatlichen Schulen können dieses hohe Ziel der Erziehung nicht liefern. Gott erkennen, bewahren, dem anderen dienen. Wie sieht es denn heutzutage aus in unseren Schulen, in den Elternhäusern? Die bayerische Bildungsrichtlinie liest sich ja ganz toll. Da heißt es, oberstes Bildungs- und Erziehungsziel ist der eigenverantwortliche, beziehungs- und gemeinschaftsfähige, weltorientierte, weltoffene und schöpferische Mensch. Er ist fähig und bereit, in Familie, Staat und Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen und offen für religiöse und weltanschauliche Fragen. Wie sieht die Wirklichkeit an unseren Schulen aus? Lehrerverband warnt, unsere Schulen sind außer Kontrolle geraten. Enthauptungsvideos auf Kinderhandys, antisemitische Morddrohungen gegen Schüler und Schülerinnen, Gewalt und so weiter. Was ist da nur los an unseren Grundschulen? Wir sprechen hier nicht von irgendwelchen Schulen, wo junge Leute mit 20 Blödsinn machen. An unseren Grundschulen. Im Bildinterview warnte Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, vor amerikanischen Zuständen an deutschen Schulen. Besonders an Einrichtungen mit einem extrem hohen Migrantenanteil von mehr als 70% nehme die Bewaffnung mit Messern und CS-Gas zu. Vorfälle wie Verbalattacken und Übergriffe auf Lehrer und Mitschüler seien dort inzwischen keine Seltenheit mehr. Ebenso die Statistik der Kriminalämter sagt, Gewalt an Schulen nimmt zu. Und zwar in den letzten Jahren um 114%. 114% Zuwachs an Gewalt in den letzten vergangenen Jahren. Der Michael Winterhoff, ein Verfechter der neuen deutschen Härte, zählt als der bekannte deutsche und Kinderpsychologe, Jugendpsychologe. Seine Bücher sind Bestseller und er schreibt, bevor wir über die Kinder sprechen, müssen wir uns die Erwachsenen mal anschauen. Sie sind in den allermeisten Fällen der Grund dafür, dass Kinder auffällig werden. Nicht die Rotzlöffel sind das Problem, sondern die egozentrischen Erzieher. Das sitzt. Was machen nämlich die Eltern? Die Eltern sehen sich als Kumpel ihrer Kinder. Eltern wollen nicht mehr Eltern sein, sondern Kumpel ihrer Kleinen. Sie leben mit ihnen symbiotisch und solidarisieren sich so sehr, dass sie jede Distanz verlieren. Wenn die Lehrerin eine Strafaufgabe erteilt, fühlen sich die Eltern bestraft. Eine schlechte Schulnote verunsichert die Mutter. Ein Pfiff des Schiedsrichters nach einem Foul provoziert den Vater. Das ist die Realität. Eine schulische Erziehung ohne biblische und christliche Werte hat fatale Auswirkungen. Nur in einem gut geführten christlichen Elternhaus zusammen mit einer christlichen Schule, die beiden zusammen, kann Erfolg haben und dort wird Respekt vor Gott und vor dem Nächsten dem Kinde früh nahegebracht. Das Wort Gottes ist Richtschnur, nicht wahr? Für uns als Christen, nicht für die Welt da draußen. Wir brauchen eben mehr als nur Entwicklung einer Persönlichkeit, die gut genug ist für den Arbeitsmarkt. Wir brauchen Männer und Frauen mit einem Charakter, der in die Ewigkeit führt. Wir haben, und deswegen habe ich diese PowerPoint gemacht, eine schöne Statistik mit einem Vergleich, eine Gegenüberstellung der Unterschiede der christlichen und der säkularen Schule. Was ist das Ziel der Bildung in der staatlichen Schule? Die Bürger sollen für eine humanistische, gegenüber allen Lebensstilen tolerante Gesellschaft vorbereitet werden. In der christlichen Schule, die Bürger müssen für das himmlische Königreich vorbereitet werden. Sie müssen befähigt werden, das Evangelium zu verbreiten. Was ist der Inhalt der Bildung und der Erziehung? Ja, in der öffentlichen Schule ist es der Humanismus. Es gibt keine absoluten Werte und auch keine absolute Wahrheit. Jeder kann machen, was er will. Aber wir als Christen sagen, alles Notwendige zum Leben wird gelernt durch Unterordnung unter das Wort Gottes und seinen Weisungen. Die Kontrolle des Bildungssystems hat der Staat natürlich. Woanders ist es, die Schulbildung unterstützt und verstärkt die elterlichen christlichen Werte. Also die elterlichen christlichen Werte werden übernommen und weitergeführt und nicht gegengearbeitet. Wie ist es mit der Wissenschaft? Natürlich in der öffentlichen Schule ist der Naturalismus Zufall oder eben durch die Zeitumstände entstanden. Evolutionslehre nur als Stichwort. Wie ist es in der christlichen Schule? Gott ist der Schöpfer und der Halter aller Dinge. Echte Wissenschaft führt zur Erkenntnis Gottes und zu seiner Schöpfung. Es geht weiter. Geschichte. Wie wird die Geschichte dargestellt in der öffentlichen Schule? Naja, alles so zufällige Entwicklungen, wie es halt gekommen ist. Ein Reich kommt und ein Reich geht und so weiter und so fort. Aber wir wissen, die Geschichte, der allmächtige Gott des Himmels hält alles in seiner Hand und kennt das Ende von Anfang an. Mathematik. Es ist ein nützliches Werkzeug, um die Natur zu entschlüsseln und zu manipulieren. Ich möchte selber mal die Gene neu definieren. Und deswegen haben wir genmanipuliertes Essen und die Menschen sollten auch schon manipuliert werden und so weiter. Aber wie ist es in der christlichen Schule? Die Mathematik spiegelt die Ordnung und die Genauigkeit Gottes wider, die uns die Welt besser verstehen lässt. Wie ist es mit der Sprache? Naja, jegliche Literatur in der öffentlichen Schule soll alle Kulturen repräsentieren und ist von gleichem Wert und Bedeutung, egal was du liest. Ja? Ich denke, wir alle hatten schon mal schlimme Dinge lesen müssen in der Schule. Oder? Ja. Aber in der christlichen Schule, da studiert man nur eine qualitativ gute Auswahl, nicht jeden Schrott, den sich irgendein in seinem Suff ausdenkt und niederschreibt, sondern es wird qualitative Literatur studiert, die durch Gottes Gnade entstand und die in Übereinstimmung mit dem Worte Gottes ist. Naja, und so kann es noch weitergehen. Die Lehrerschaft ist natürlich anders. Ja. Ich kann mich erinnern, als ich meinen ältesten Sohn in die Schule brachte, dann hatte er einen Grundlehrer, der war öfters betrunken. Ein alter Mann kam öfters betrunken. Ich habe das erst später leider alles dann so mitbekommen, weil ich es gar nicht glauben konnte, meinem Sohn. Ich konnte es gar nicht glauben. Ja, naja, in der christlichen Schule haben wir hoffentlich wiedergeborene, ernsthafte Christen. Die haben auch ihre Fehler, ja. Aber sie sind Christen und sie führen zu Gott. Die Regeln werden vom Staat bestimmt, hier werden die Regeln und die Moral vom Wort Gottes bestimmt. Und die Schülerschaft ist natürlich aus allen möglichen Richtungen in der christlichen Schule, ist sie doch prägend aus christlichen Familien. Man hat eine Untersuchung gemacht und gefragt, was hat deinen Glauben am meisten geprägt? Und dann hat man gesagt, die meisten haben gesagt, der Besuch der adventistischen Schule, gab 49% an, hat mich am meisten geprägt. Natürlich neben meiner Familie, wo ich aufgewachsen bin, der Mutter, der Glaube der Mutter und der Glaube des Vaters und so weiter. Und dann nimmt es immer mehr ab. Also eine gute Schule prägt einen sehr. Darf ich mal fragen, wer von euch war in einer adventistischen Schule? Eine einzige. Ich hatte auch nicht das Vorrecht, da zu sein. Aber ihr seht, wo die Not ist. Würden wir hier einen Moslem predigen lassen oder einen Katholiken? Nein. Aber 5 Tage lang dürfen die Kinder sich das anhören. Ja? Gut, Verantwortung der Eltern. Jetzt kommen wir zurück zu Mose. Das war so ein kleiner Ausflug. Was ist Bildung und warum ist es wichtig und warum ist es notwendig? Die Verantwortung der Eltern am Beispiel Mose. Wann ist die prägendste und die wichtigste Zeit für Bildung und Erziehung? Ein wunderbares Zitat aus dem Buch Erziehung. Und da heißt es, jeder Mensch wird während seines Lebens mit einer großen Anzahl von Herausforderungen und Weichenstellungen konfrontiert. Ob er sie erfolgreich meistert oder ihnen zum Opfer fällt, hängt zum größten Teil von seiner Erziehung ab. Erziehung meint allerdings viel mehr als nur schulisches und akademisches Wissen. Wahre Erziehung kann man als die harmonische Entwicklung aller Fähigkeiten definieren, die einen Menschen nicht nur zur Bewältigung seines Lebens hier auf Erden befähigt, sondern auch fit für die Ewigkeit macht. Besonders wichtig sind dabei die ersten Lebensjahre, während sich die Verstandeskräfte entwickeln und das Gemüt am aufnahmefähigsten ist, werden zu Hause und in der Schule Werte vermittelt, Charaktereigenschaften geprägt und somit Weichen fürs ganze Leben gestellt. Also, die ersten Lebensjahre. Nicht umsonst sagen die Jesuiten, was? Gib uns die Kinder die ersten 6, 7 Jahre und sie gehören uns. Fokus Online, 12.03.2018. Josef Kraus war bis 2017 30 Jahre lang Präsident des Deutschen Lehrerverbandes und hat so an Schulen einiges miterlebt. Mit Focus Online spricht der Lehrer über den zunehmend respektloses Verhalten von Schülern. Und er sagt zusammengefasst Folgendes: Was ihr im ersten Jahrzehnt versäumt, ist kaum aufzuholen. Also in den ersten 10 Jahren, was ihr versäumt, dann ist es viel schwerer. Lebensbeispiel Mose. Wir kennen noch die Geschichte von Mose, nicht wahr? 2. Mose 2, 1 bis 10 steht sie geschrieben. Vielleicht lesen wir mal kurz die ersten paar Verse. 2. Mose 2. Und es fängt so unschuldig an. Und ein Mann aus dem Hause Levi ging hin und nahm eine Tochter Levis zur Frau. Da fängt es ja schon an, ne? Ein Mann aus Levi und eine Frau aus Levi. Ist das so wichtig? Wichtig, ne? Ja, ein Mann aus Levi, wie hieß der Mann übrigens? Weiß das jemand, wie der Vater von Mose hieß? Bitte? Wie? Nein, aber ähnlich. Wie hieß die Mutter? Ah, die Mutter wird bekannt, ist gemein, ne? Die Väter sind nicht so bekannt. Amram, also es war ähnlich. Amram, da steht in 2. Mose 6, 20, für die, die das nachschlagen wollen. Gut, also aus Levi, aus der gleichen Gemeinde, ja, das sind unsere Lebenspartner, sucht sich ein Mann eine Frau. Und dann kennen wir die Geschichte. Die Frau wurde schwanger, sie gebe einen hübschen Sohn und wir wissen über das Todesdekret, dass alle Kinder umgebracht werden sollten in Ägypten. Und wir wissen, wie das Kind ins Körbchen gelegt wurde und wie die Prinzessin es findet. Naja, und sie sagt, hol mir eine Hebamme, die das ganze Kind pflegt und hegt. Und wenn es so weit ist, dann gib es mir. Und die Erziehung der Mutter und des Vaters schlug natürlich durch bei Mose. Eigentlich die Frage ist doch wichtig, bis zu welchem Alter blieb denn Mose bei der Mutter? Weiß das jemand? 12, die Neumarkter wissen das. Hervorragend. Jawohl, Mose war noch jünger als Josef und Daniel, als er die behütete Umgebung seines Elternhauses verlassen musste. Doch auch sein Leben wurde wie bei jenen von den biblischen Grundsätzen geprägt, nach denen er erzogen worden war. In den 12 Jahren, der Stadt Elnwald, die er in seiner hebräischen Familie verbringen durfte, wurde der Grund für seine spätere Größe gelegt. Wesentlichen Anteil daran hatte eine Frau, die nicht in den Geschichtsbüchern steht, nämlich seine Mutter Jochebed. Wann verlassen unsere Kinder in Deutschland das Heim? Wenn es gut geht, in der Schule. Und wenn es schlecht kommt, noch früh, im 2. Lebensjahr. Kinder hat und Kindergarten. Und im 6., 7. Lebensjahr ist Schulpflicht. Dann erzieht der Staat dein Kind mit, ob du willst oder nicht. Jetzt ist ja nicht alles schlecht, was der Staat macht, nicht wahr? Rechnen und Schreiben lernen, das sind ja alles wichtige Dinge, die man braucht. Alles wichtig. Aber das Wichtigste, Gott zu ehren und seinen Mitmenschen zu dienen, das lernen sie da nicht. Das wird nicht thematisiert. Im Gegenteil, hier wird der christlichen Erziehung entgegengewirkt. Zum Beispiel durch Gender Agenda. Durch die sogenannte sexuelle Früherziehung. Durch die Evolutionslehre, indem sie genau das Gegenteil hören, was sie zu Hause hören von dir. Oder durch fernöstliche Meditationstechniken, wo man sich in Träume und in sonstigen Dingen verliert. Welches war das wichtigste Ziel von Jochebed bei der Erziehung von Mose? Auch da schreibt Ellen White was dazu. Jochebed war eine hebräische Frau und zugleich Sklavin in Ägypten. Nur so nebenbei, sind wir auch Sklaven? Eigentlich nicht. Wir haben Freiheit, wir können tun und lassen noch, was wir wollen, eigentlich. Naja, Schule nicht so sehr. Aber gegenüber Jochebed haben wir doch viel mehr Vorteile. Ich will es nur mal erwähnt haben. Vom Leben, heißt es hier, konnte sie nicht viel mehr als Mühe und Last erwarten. Dennoch erfuhr die Welt durch keine andere Frau, ausgenommen von Maria von Nazareth, größeren Segen als durch sie. Sie wusste, dass ihr Sohn nur für wenige Jahre in seiner israelitischen Familie bleiben würde, um dann in einer Umgebung zu leben, in der man nichts von Gott hielt. Deswegen war es ihr wichtigstes Ziel, in Mose die Liebe zu Gott zu wecken und in seinem Herzen die Treue zum Herrn fest zu verankern. Und sie hatte Erfolg. Später zeigte sich nämlich, dass Mose durch nichts dazu zu bewegen war, den Grundsätzen untreu zu werden, die seine Mutter ihm eingeprägt und vorgelebt hatte. Wahre Erziehung ist bemüht, nicht nur Wissen, sondern auch Weisheit zu vermitteln. Sie ist nicht einseitig ausgerichtet, sondern lehrt, alle Fähigkeiten und Kräfte sinnvoll einzusetzen, um allen Verpflichtungen gerecht zu werden, den eigenen ebenso wie denen Gott und den Mitmenschen gegenüber. Für Eltern und Erzieher ist nichts wichtiger, als bei der Charakterbildung junger Menschen mitzuwirken. Heute ist das womöglich noch dringlicher als in früheren Zeiten. Nie mussten sich die jungen Leute mit so schicksalsträchtigen Entwicklungen auseinandersetzen, wie das in unseren Tagen der Fall ist. Und nie waren sie größeren Versuchungen ausgesetzt als heute. Ist das nicht Realität in unserem Leben? Es ist Realität. Und wie reagiert die moderne Erziehung, wird weiter gefragt, im Allgemeinen auf diese Situation? Welche Ziele verfolgt sie? Das Zauberwort heißt Selbstverwirklichung. Das klingt gut, aber in Wirklichkeit geht es um nichts anderes als Eigenliebe und Selbstsucht. Und dazu bedarf es eigentlich gar keiner Erziehung, denn das steckt von Anfang an im Menschen drin. Wahre Erziehung stößt genau in die entgegengesetzte Richtung vor. Sie will den Menschen helfen, mit Selbstsucht, Machtstreben, Rücksichtslosigkeit und manchen anderen Verhaltensweisen, die wie ein Fluch auf unsere Erde lasten, fertig zu werden. Auf Gottes Erde soll Platz für alles sein, wie groß und gering ihre Gaben und Fähigkeiten auch sein mögen. Die Verantwortung der Erziehung der Kinder ist also groß, und diese Verantwortung haben wir als Eltern und als Gemeinde als Gemeinde des siebenten Tags Adventisten auch erhalten. In der Kindheit werden die nachhaltigsten Eindrücke schon geprägt. Ich stelle mir das immer so vor, wenn ich ein Gebäude baue oder plane. Wann habe ich die größten Entscheidungsmöglichkeiten oder Einfluss auf ein Gebäude? Fundament? Am Anfang. Am Plan. Also ich habe ein Blatt Papier und dann fange ich an zu skizzieren. Wird es rund, wird es eckig, wird es länglich? Das sind die größten Entscheidungsmöglichkeiten. Ganz am Anfang. Sagen wir mal, wenn der Rohbau steht, was habe ich da noch für Entscheidungsmöglichkeiten? Ja, ich kann die Fliesen aussuchen und ich kann den Boden und ich kann ja, die Oberflächen bestimmen. Aber dann ist das Ding gelaufen, versteht ihr? Wie die Räume sich bilden, wo ist der Eingang, wie ist die Südausrichtung, all diese Dinge sind gelaufen. Bedenkt das. Den größten Einfluss haben wir am Anfang auf die Kinder, auf das Leben von uns. Die prägen uns am meisten. Ich denke da zum Beispiel an Wayne Blakely von Coming Out Ministries. Ich weiß nicht, wer von euch noch in den Kopf hat, aber das waren drei Geschwister von uns und sie waren früher Homosexuelle oder lesbisch. Und der Wayne Blakely erzählt seine Geschichte, wie er homosexuell wurde. Und das hat sich so eingeprägt, weil es so passt. Und ich sehe noch sein Bild, wie er als kleines Kind in Mädchenkleidern herumläuft. Weil seine Mutter sich natürlich ein Mädchen gewünscht hat und jetzt kam ein Junge. Also hat sie ihn in Mädchenkleider hereingesteckt. Und das war in ihm. Ja? Und dann kam es, dass er natürlich irgendwann am Schluss nicht mehr Frauen liebte, sondern Männer. Oder denken wir an Walter Veit, der früh den Tod seiner Mutter ertragen musste und eine unbarmherzige katholische Nonne ihm sagte, sie wird in der Hölle schmoren. Und das macht ihn zum Atheisten. Denken wir an die vielen Missbrauchsfälle in den Klöstern und Kirchen und Schulen, die in der Presse jetzt hochkommen. Wie lange sind die her? Lange her. Und warum kommen sie hoch? Weil die Jahre in der Kindheit die prägendsten sind. Und das merkst du dir, das ist in dir drin, das steckt einfach in uns drin. Und die schlimmen Zustände an den meist römisch-katholischen Kirchen und Schulen haben die Menschen geprägt. Und was haben sie aus ihnen gemacht? Menschen, die eigentlich nichts von Gott wissen wollen und ganz verhärtet sind, weil sie gesehen haben, das sind Christen, danke. Behalte das für euch. Psychische Schäden, Verhaltensstörungen sind die Folge. Und eine Verhärtung gegenüber der Bibel und dem Wort Gottes. Interessant ist auch die Stellungnahme, auch in diesem Jahr, von Psychotherapeuten. Und die Psychotherapeuten, das sind die Leute, die sich einfach mit den Kindern, die auffällig sind, beschäftigen. Und was haben sie herausgefunden? Sie haben herausgefunden, dass alle Kinder also die U3-Kinder, also unter 3 Jahren, dass sie nicht nur die Zukunft unserer Gesellschaft sind, sondern sie fordern eine bessere Familienpolitik. Die Kinder mögen bitte zu Hause bleiben bei den Eltern und nicht weggeschickt werden, weil sie sonst verhaltensauffällig werden und entsprechende Aggressionen mit hereinnehmen. Dann haben wir noch ein anderes wichtiges Problem an den weltlichen Schulen. Es ist der Konkurrenzkampf. Er ist besser als ich oder sie kann besser als ich. Was möchte Gott haben? Möchte Gott eine evolutionistische Pädagogik haben? Die Besten kommen eben beide und die anderen, nein. Gott möchte, steht auch im Buch Erziehung, dass sich jeder seiner Art und nach seinen Möglichkeiten entsprechend entwickeln kann. Aber das soll nicht auf Kosten der Schwächeren geschehen. Gott will in dieser Beziehung keinen Konkurrenzkampf, nicht gegeneinander, sondern ein Miteinander, besser noch füreinander. Und als siebenten Tagsadventisten haben wir eines der größten Erziehungswerke weltweit gesehen, der protestantischen Bildungswerke. Und Gott ruft uns auch in Deutschland Schulen zu bauen und unsere Kinder dahin zu schicken, damit wir der nächsten Generation lehren, wer ihr Schöpfer ist, wer ihr Erlöser ist und wem sie dienen dürfen. Was für ein großartiges Vorrecht ist es, dass wir jetzt eine kleine, aber feine Moseschule haben. Ja, es gibt ein Erziehungsprinzip, was Ellen White auch so ganz toll und ganz kurz beschreibt. Viel Lob, wenig Verbote und wenig Tadel. Zitat geht wie folgt: Wenn wir unsere Kinder mit Weisheit und Liebe, nicht mit Härte erziehen, dann werden sie bereitwillig darauf eingehen. Kinder brauchen viel Lob. Wir wollen alles daran setzen, ihr Leben so glücklich wie nur möglich zu machen. Durch Liebe und Zuneigung bleiben Kinder empfänglich für das, was wir ihnen sagen. Also auch empfänglich für den Samen der Wahrheit. Der Schöpfer schickt nicht nur Wolken und Regen über die Erde, es gibt auch den hellen, wärmenden Schein der Sonne, der die Saat hervorbrechen und die Blüte sich entfalten lässt. Genauso ist es auch mit unseren Kindern. Sie brauchen nicht nur Tadel und Zurechtweisung, sondern vor allem Ermutigung, Lob und freundliche Worte. Und das nicht als trockene Theorie. Wer Wahrheit vermitteln will, muss selbst ihre Grundsätze ausleben. Andere kann man nur dann beeindrucken, wenn sich in der Rechtschaffenheit, im Adel und in der Selbstlosigkeit des eigenen Lebens der göttliche Charakter widerspiegelt. Also wir selber müssen Vorbilder sein, klar. Anders geht's nicht. Gut, kommen wir zurück zu Mose. Also, 12 Jahre war er zu Hause in bester Erziehung. Dann war er, wie lange? In der ägyptischen Schule? 28 Jahre. Und dann war er 40 Jahre in der Wüste. Überlegen wir mal, warum musste er 40 Jahre in die Wüste? Genau. Hätte nicht 1-2 Jahre genügt, ihr Lieben? 40 Jahre. Zitat: Zwar hatte Mose die wichtigste charakterliche Prägung in früher Jugend in seinem hebräischen Elternhaus empfangen, aber das Leben am Pharaonenhof hatte selbstverständlich ebenfalls prägende Wirkung gehabt. Seine Pflegemutter vergötterte ihn. Seine Stellung als Enkel des Pharao verlieh ihm Ansehen und Macht. Luxus, Verschwendung und Laster am Königshof lockten in tausenderlei Gestalt. Und auch die religiösen Riten und die Geheimnisse der Priesterschaft waren nicht ohne Einfluss auf sein Denken und seine Seele geblieben. All diese belastenden Eindrücke verwischten sich erst durch das jahrzehntelange Leben in der Abgeschiedenheit Midians. Nicht die Karriere war ihm wichtiger, er wollte lieber Gott ganz gehören, als sich gehen lassen und eine weltliche Karriere anstreben. Lieber Gesetze des ewigen Gottes verkündigen, als die Gesetze Ägyptens darstellen. Ja, 40 Jahre brauchte er die Natur und die Abgeschiedenheit, um den Schrott aus seinem Kopf wegzubringen. Sind wir nicht auch alle durch die Schulen Ägyptens gegangen, ihr Lieben? Sind wir nicht alle auch irgendwo da oben belastet durch die Dinge, die wir gelernt haben, die es zu verlernen, schwer zu verlernen gibt? Ja, in den majestätischen Einsamkeit der Berge war Mose mit Gott allein. Überall stieß er auf die Spuren des Schöpfers. Es schien ihm, als ob er sich in Gottes Gegenwart befände und ihm ganz nahe sei. In diese Umgebung kamen ihm seine frühere Selbstherrlichkeit, sein Dünkel und sein eigenwilliges Handeln ziemlich töricht vor. Denn in der Gegenwart des ewigen Gottes wurde ihm bewusst, wie schwach, machtlos und kurzsichtig der Mensch in Wirklichkeit ist. In der Natur werden wir realistischer. Als wir vor einigen Jahren in Alaska waren, Und wir hatten dort 2-3 Wochen nur ein Campmobil und waren nur in der Natur. Und zwar flogen wir von Vancouver nach Anchorage und dann eben in die Natur. Dann dachte ich immer, Vancouver, das ist die schönste Stadt, die ich kenne und ich fühle mich total wohl und ich bin da gerne. Aber als ich nach 3 Wochen, knapp 3 Wochen, von Alaska nach Vancouver kam, die Stadt, die ich so gerne mochte, kam sie mir so hässlich vor. Da sah ich plötzlich die Trunkenbolde rumgammeln, ich sah die Schmutzigkeit, ich sah die Hoffart oder der Stolz der Leute, alles so unnatürlich. Und das waren nur 2-3 Wochen. Ging es euch auch schon so? Wenn ihr von der Natur zurückkamt, wenn ihr länger mit Gott gewesen seid und die Städte haben euch erschreckt? Ja. Und was sehr schön ist, Gott steht vor dem inneren Auge. Da heißt es hier, Mose dachte nicht nur hin und da und wieder an Gott, sondern hatte ihn stets vor Augen. Er sah ihn gleichsam mit dem inneren Auge und lebte deshalb praktisch immer in der Gegenwart seines Herrn. Der Glaube war für ihn kein bloßes Mutmaßen, sondern eine unumstößliche Gewissheit. Weil er sein Leben generell Gott übergeben hatte, verstand er auch das, was ihm im Einzelfall begegnete, als göttliche Führung. Er vertraute darauf, dass der Herr ihm die Kraft geben würde, allen Versuchungen zu widerstehen. Nun verließ er sich nicht mehr auf seine eigene Kraft, sondern auf Gottes Macht. Also ist die Frage, haben wir auch Gott vor unserem inneren Auge? Leben wir so? Und was zeigt uns die Geschichte um Mose noch, wenn er ihn 40 Jahre in die Wüste schickt? Gott ist kein Preis zu hoch und keine Zeit zu lang, wenn es darum geht, Menschen für den Dienst auszurüsten, und den er ihnen zugedacht hatte. Und wenn es 40 Jahre ist, dann schickt er dich 40 Jahre weg. Hauptsache, du gewinnst dein ewiges Leben. Und du lebst nicht umsonst auf diesem Planeten. So ein moderner Mose, den habt ihr vorhin gesehen. Für mich ist es wie zum Beispiel ein Dr. Farag. Übrigens kommt er auch aus Ägypten. Und er zog aus Ägypten hinaus mit seiner Frau Grace, kam über Amerika nach Afrika. Und was interessant ist, in Simbabwe ist ja zurzeit Elend, ich weiß nicht, ob wer von euch das in der Presse mal vielleicht gelesen hat, 90% der Menschen sind arbeitslos. Und sie haben kaum Hoffnung. Und Dr. Farag lebt dort mit seiner Frau und ernährt 100 weißen Kinder. In dieser Not, ihr habt den kleinen LKW gesehen, er holt von der Bäckerei Brot, welches er 2-mal in der Woche umsonst von einem Bäcker in der Stadt umsonst erhält. Und interessant ist, wenn diese Kinder sich irgendwo bewerben in der Stadt, sagen wir mal als Buchhalter, sagen wir mal als Zahntechniker, sagen wir mal als Handwerker, und sie stellen sich vor und sie sagen, ich komme aus dem New Start Children's Home, Waterfalls, Harare. Dann sagen sie, sie sind ein Kind von Dr. Farag. Dann haben sie den Job. Warum? Weil es anständige, gute, gut erzogene, feine, junge Leute sind, die fleißig sind, die sich nicht zu schade sind, die ein offenes Lächeln haben, die offen sind für die Arbeit und für den Dienst in dieser Firma. Und jeder Chef weiß, wenn ich diesen nehme, der ist auch am nächsten Morgen um 8 Uhr da und nicht erst um 9 Uhr. Was wird die Schule der Zukunft sein? Manche denken von uns, sie haben schon ausgelernt. Aber ich habe good or bad news for you. Wir werden in der Ewigkeit noch viel zu lernen haben. Und ich hoffe, viel haben wir auch bis dahin verlernt. Keiner von uns hat ausgelernt, nicht wahr? Gottes neue Welt wird für die Erlösten sein wie eine Schule, heißt es hier, deren Forschungsgebiet das Universum sein wird. Gott selbst wird ihr Lehrer sein. Ein Zweig dieser Schule wurde damals in Eden eingerichtet. Und wenn der Erlösungsplan abgeschlossen ist, wird der Unterricht in dieser Schule wieder aufgenommen werden. Es heißt ja, was keiner jemals gesehen oder gehört hat, was keiner jemals für möglich gehalten hat, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Zwischen der Schule, die am Anfang in Eden gegründet wurde, und der zukünftigen Schule liegt die ganze Spanne der Weltgeschichte. Eine Geschichte des Ungehorsams und des Leids, aber auch der Opferbereitschaft Gottes und des Sieges über Sünde und Tod. Nicht alle Gegebenheiten der ersten Schule in Eden werden auch in der zukünftigen Schule wieder zu finden sein. Es wird zum Beispiel keinen Baum von der Erkenntnis von Gut und Böse und kein Verführer mehr geben. Damit entfällt jede Art von Versuchung zur Sünde. Die Erlösten haben auf Erden die Macht Satans widerstanden und sind nun nicht mehr anfällig für das Böse. Das lernen wir hier, ihr Lieben. Wer durchhält und das Böse besiegt, sagt Christus, dem will ich die Früchte vom Baum des Lebens zu essen geben, dem Gottes Paradiese steht. Wie haben wir die Predigt begonnen? Unsere Söhne seien wie Pflanzen, hochgewachsen in ihrer Jugend, und unsere Töchter wie Säulen geschnitzt für Paläste. Wir wissen, dass jede starke Pflanze, mächtige Bäume, einen guten Untergrund benötigt. Fundament wurde vorhin gesagt, richtigerweise, für die Säule oder einen guten Boden für jede Pflanze. Hast du ein gutes Glaubensfundament, lieber Bruder, liebe Schwester? Sitzt du fest, stehst du fest auf dem Boden Christi? Unsere Kinder sollen einen guten Start ins Leben haben. Deswegen brauchen wir Schulen. Was sagte der Herr Jesus zu den Kindern? Lasst die Kinder zu mir kommen. Ja, das meint er auch wörtlich. Lasst die Kinder zu mir kommen. Tut sie nicht in Schulen, wo sie nicht gelehrt werden, Christus zu ehren. Machen wir einen Unterschied, ihr Lieben. Bewahren wir unsere Kinder, solange es geht, vor dem Bösen. Und nicht, wie die moderne Psychologie sagt, ja, sie sollen sich daran gewöhnen. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Behütet sie, solange es geht. Sie werden das noch früh genug haben. Wie Hiob täglich auf seine Kinder sah und wie es in der Bibel heißt, sie holen ließ und sie heiligte, genau so haben wir eine kostbare Gabe eines Kindes erhalten, damit wir sie zu einer Persönlichkeit erziehen, die Gott liebt. Und ich höre auf mit diesem schönen Text. 3. Johannes 4. Wer von euch ein Vater oder eine Mutter ist, der kann das bestätigen. Ich habe keine größere Freude, als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit sind oder wandeln. Bedenken wir Mose. Wäre Mose heute jemand, wenn er in den Pharaonenhof geblieben wäre? Wüsste jemand von euch über Mose Bescheid? Pharao, Ramses, XY? Nein. Aber Moses Werk hat die erhabenen Grundpfeiler der Gerechtigkeit und der Wahrheit emporgehoben. Und viele kennen heute Mose. Und viele Menschen sind dadurch gerettet worden. Möge dein Leben, möge die Erziehung, die du genossen hast, mögest du dankbar sein, wenn du gläubige Eltern hattest und wenn du keine gläubigen Eltern hattest, wenn du schwer erzogen worden bist, dann nimm die Erziehung heute dankbar an, die dir Gott gibt, und lass dich formen, lass dir ein neues Herz schenken von unserem Heiland und Erlöser Jesus Christus. Amen. Lass uns beten. Ja, lieber Heiland, das wird eines Tages wunderbar sein, wenn wir schauen dürfen, Aug zu Aug, auf dich, Herr. Dahinter liegt die ganze Erziehung, die wir genießen durften. Herr, ich bitte dich, lass uns alles tun, damit unsere Kinder eine gute Erziehung haben, damit sie dich kennenlernen und lieben lernen. Und auch wir Erwachsene, Herr, brauchen die Erziehung durch dich. Danke, dass du uns führst. Danke, dass du uns leitest. Vielleicht auch manchmal durch Leid, aber helf uns, dass wir daraus deine Liebe sehen und dass wir dich akzeptieren als unseren Lehrer, Gott und Heiland. Segne diese Gemeinde, segne einen jeden Einzelnen von uns und lass uns dir dienen, solange wir leben. Dir sei Lob und Dank. Amen.